Deutschlandfunk. Der Tag.
Sie sind endlich wieder frei. 5 iranische Männer, 5 US-Amerikaner. Aber Geld gegen Geisel, ist das ein schmutziger Deal, der da gerade läuft zwischen Iran und den USA? Die Mullahs hier und der große Satan dort, wie Washington vom Regime in Teheran genannt wird, sie haben jeweils 5 Häftlinge gegeneinander ausgetauscht. Und die Familien der freigelassenen Männer können ihr Glück kaum fassen. Hier geht's nicht um abstrakte Politik, hier geht's um meinen Bruder, sagt zum Beispiel die Schwester des US-Bürgers Imad Chaghi. Ähnlich die Stimmung bei der Ankunft zu Hause in den USA.
It's amazing. Un-freaking believable. We're so grateful to be together after 8 years. The nightmare is finally over. I've dreamt about this moment.
Sie sind also dankbar und erleichtert. Nun ist der Gefangenenaustausch das eine, aber noch mehr Wirbel, um nicht zu sagen Kritik, gibt es an der Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, rund 6 Milliarden eingefrorene Öldollar des Iran wieder freizugeben. Sowas ermutigt Schurkenstaaten, kommentiert die Washington Post. Wir erfahren gleich mehr über die Hintergründe dieser Geiseldiplomatie zwischen den USA und Iran. Und wir blicken nach Polen, wo wenige Wochen vor der Parlamentswahl ein Korruptionsskandal um möglicherweise gefälschte Visa aufploppt. Als wenn das Thema Migration nicht schon genügend Ressentiments gerade schüren würde in Polen, ja, und überall in Europa. Gleich gibt es auch dazu mehr Details in dieser Folge vom 19. September. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und hallo. 5 US-Amerikaner gegen 5 Iraner und 6 Milliarden Dollar. Das ist in groben Zügen der Deal, auf den sich Washington und Teheran verständigt haben. Karin Senz, du bist unsere Iran-Expertin im ARD-Studio Istanbul. Wer ist da genau gegen wen ausgetauscht worden am Montag?
Ja, klingt eigentlich ganz simpel. Also auf der einen Seite haben wir 5 US-Amerikaner, die im Iran vor allem wegen Spionage im Gefängnis waren, beziehungsweise im Iran festgehalten wurden. Auf der anderen Seite 5 Iraner, die in den USA beispielsweise gegen Sanktionen verstoßen haben sollen und deswegen nicht aus den USA ausreisen konnten. Plus nochmal 6 Milliarden Dollar obendrauf, und zwar Geld, das in Südkorea eingefroren war. Aber so simpel das auf den ersten Blick klingt, so simpel ist es natürlich nicht. Dem Ganzen sind wohl, das berichten verschiedene Quellen, 1,5 Jahre stille Diplomatie vorausgegangen. Vor allem Katar und Oman haben da wohl sehr intensiv vermittelt. Da gab es wohl Szenen, dass man da in getrennten Hotels gesessen ist und diese Vermittler praktisch immer hin und her gefahren sind. Wir kennen die Szenen übrigens schon aus Wien bei den Atomverhandlungen. Da läuft das ähnlich. Die USA und der Iran, die sitzen ja nie zusammen an einem Tisch. Das ist völlig undenkbar, sondern die sitzen in getrennten Zimmern und meistens in getrennten Hotels, und einer darf dann hin und her fahren und die Botschaften überbringen.
Genau, das ist nämlich der Kontext. Und deswegen, ich habe eben schon gesprochen von einem schmutzigen Deal. Was treibt beide Seiten, diese Erzfeinde, so kann man sie wohl nennen, jetzt an, sich auf diesen Deal zu einigen? Was steckt dahinter?
Also ich glaube, erstmal ist es erstaunlich, dass dieser Deal überhaupt zustande gekommen ist, denn die beiden haben 0,0 Vertrauen gegenübereinander. Und ich glaube, vor allem aus Sicht des Irans ist dieser Funke an Vertrauen definitiv weggeplatzt, als Donald Trump, der frühere US-Präsident, aus dem Atomabkommen 2018 ausgestiegen ist. Also das war sicherlich absolut ausschlaggebend damals, und danach überhaupt wieder irgendwie Gespräche anbahnen zu können, war enorm schwierig, weil der Iran immer gesagt hat, ihr habt da ein Papier unterschrieben, es gab einen Vertrag, wir haben uns drauf verlassen, und dann schmeißt man diesen Deal einfach in den Papierkorb der Geschichte. Und dementsprechend war es jetzt auch wirklich schwierig, überhaupt diesen Austausch der Gefangenen zu organisieren. Das ist wirklich Zug um Zug passiert. Also als erstes Zeichen hat man mal Mitte August 4 der insgesamt 5 im Iran Festgesetzten in den Hausarrest versetzt. Einer war schon draußen, die anderen waren im Evin-Gefängnis. Dann gab es
das ganz berüchtigte
den zweiten Schritt, das berüchtigte Gefängnis in Teheran. Dann gab es eben den nächsten Schritt, dass die nach Katar ausreisen durften. Also es war nicht so, dass da jetzt ein US-Jet angerauscht ist und die sind dann einfach mal eben in Teheran ins Flugzeug gestiegen, sondern das ging dann über Katar. Parallel eben die Iraner, die in den USA freigekommen sind. Parallel dazu die US-Dollar, die Milliarden, die dann eben in die Schweiz transferiert wurden, umgetauscht wurden und da jetzt, sage ich mal, Schritt um Schritt für verschiedene Projekte freigegeben werden sollen. Also wirklich ganz, ganz heikel. Man hatte so das Gefühl, also wenn da irgendwo an einer Stelle was schief geht, dann fliegt einem dieser ganze Deal auch um die Ohren.
Okay, einerseits sagst du also Erzfeinde, auf der anderen Seite muss ja beide Seiten, die Mullahs wie auch die Administration in Washington, etwas angetrieben haben, jetzt doch diesen Schritt aufeinander zuzumachen. Welche Interessen stecken dahinter?
Also ich glaube, bei Biden war schon vor allem der wichtigste Punkt, dass er jetzt in dieser Vorwahlphase zeigen konnte, ich hole Amerikaner nach Hause. Wie gut, dass die Amerikaner dann tatsächlich fanden, dass man sich eben auf diesen Deal mit dem Iran eingelassen hat, bleibt dahingestellt. Da gab es eine ganze Menge Kritik. Bei den Iranern war es natürlich auch so. Man hat Iraner frei bekommen. Übrigens nur 2 der 5 Iraner wollen zurück in den Iran. 2 wollen in den USA bleiben und der 5. reist in ein anderes Land aus. Aber ich glaube, bei den Iranern ist was anderes wichtig, nämlich dieses Geld, diese 6 Milliarden Dollar, die der Iran dringend braucht. Und ein Experte hat auch gesagt, das ist eigentlich der größte Gewinn gewesen. Ich würde noch einen größeren Gewinn sehen, nämlich aus iranischer Sicht, dass man die USA an diesem Punkt sozusagen hat in die Knie zwingen können. So wird es zumindest in iranischer Lesart in Teheran von Seiten der Regierung verkauft. Ich glaube aber, wichtig ist für beide Seiten auch gewesen, dass man jetzt wieder einen ersten Schritt gegangen ist. Also Präsident Raisi ist ja seit 2 Jahren im Amt mit seiner Regierung. Und ich glaube, das war jetzt mal ein greifbares Ergebnis von Verhandlungen, was wir so in den letzten Jahren und Monaten eigentlich nicht mehr gesehen haben. Man hat gesehen, es kann funktionieren, auch wenn es sehr mühsam ist, wenn es ein sehr kompliziertes Konstrukt war, über das man diesen Gefangenenaustausch hinbekommen hat. Aber man hat mal eine Basis gelegt für mögliche weitere Verhandlungen, mögliche weitere Gespräche, wenn auch nur indirekte.
Und diese 6 Milliarden Dollar, die du eben schon angesprochen hast, die kommen aus Ölgeschäften und die darf das iranische Regime jetzt also wieder verwenden. Offiziell heißt es nur für humanitäre Zwecke. Ist das glaubwürdig?
Also zumindest haben die USA gesagt, sie werden ein sehr klares Auge drauf haben, ob dieses Geld tatsächlich auch nur in Nahrungsmittel, Medikamente, medizinische Geräte, Landwirtschaft gesteckt wird, also alles, was nicht sanktioniert ist. Die Iraner haben schon von sich aus gesagt, viele verschiedene, dass man das Geld so ausgeben wird, wie man es selber für richtig hält. Also das ist sehr offen und Kritiker befürchten eben, dass dieses Geld möglicherweise in Waffen gehen wird. Aber da muss man, glaube ich, mal abwarten. Im Moment ist das Geld wohl auf einem Sperrkonto in Katar und soll wirklich dann pro Transaktion rausgegeben werden. Also ein Projekt, dann wird das Geld überwiesen, nächstes Projekt Geld wird überwiesen. Wie das in der Realität funktionieren wird, ich glaube, das müssen wir uns erstmal anschauen.
Nun fällt ja der Zeitpunkt auf. Gerade letzte Woche hat sich der Tod der jungen Jina Mahsa Amini im Iran zum ersten Mal gejährt. Das war sozusagen der erste Jahrestag der großen Protest- und Demokratiebewegung im Iran. Und diese Woche ist die UN-Vollversammlung in New York, ja, wo auch die beiden Präsidenten des Iran und der USA aufeinandertreffen. Ist das also kein Zufall, dieses Timing, dass der Gefangenenaustausch und die Freigabe dieser 6 Milliarden US-Dollar gerade jetzt stattfinden?
Also ich würde beim Todestag sagen, das hat vor allem Raisi, glaube ich, schon ein Stück weit unter Druck gesetzt, weil er wollte, glaube ich, auf keinen Fall jetzt zur UN-Vollversammlung nach New York reisen mit Bildern im Rücken, wo man Demonstranten auf der Straße sieht und Sicherheitskräfte, die sie niederknüppeln. Diese Bilder haben wir ja zumindest im großen Stil so jetzt am Wochenende, als der Todestag war, auch nicht gesehen. Der zweite Punkt, dieses Timing parallel zur UN-Generalversammlung. Wir können nur spekulieren, aber Fakt ist, dass natürlich am Rande so einer Vollversammlung verschiedenste Hintergrundgespräche geführt werden. Also mir hat neulich auch mal wieder jemand gesagt, also wichtiger ist eigentlich nicht, was da offiziell auf dem Podium geredet wird, sondern das, was in den Hinterzimmern gesprochen wird. Und gerade wenn man eben jetzt so einen ersten Schritt getan hat mit diesem Gefangenenaustausch, wie auch immer man ihn finden mag, aber eben diese ersten sehr zarten Bande wieder geknüpft wurden, dann ist es eben auch eine gute Basis, glaube ich, für indirekte Gespräche in New York zwischen iranischen und US-Delegationen, wenn eben, wie gesagt, auch nur über Vermittler. Davon müssen wir im Moment ausgehen.
Karin, wie kommt denn das Ganze bei der Demokratiebewegung im Iran an? Empfinden die das nicht als Schlag ins Gesicht, dass die USA jetzt diesen Schritt auf das Regime in Teheran zugehen?
Also ganz ehrlich höre ich über dieses Thema relativ wenig direkt im Iran. Die sind tatsächlich, glaube ich, wirklich einfach sehr damit beschäftigt, jetzt auch über den Todestag von Jina Mahsa Amini, dass man eben protestieren wollte, dass man seinen Protest nach außen zeigen möchte. Klar, weiß man, dass vor allem dieses Geld das Regime jetzt eben wieder stützen kann. Und wenn eben dieses Geld nicht nur in die humanitären Mittel fließt, sondern möglicherweise auch in eine Ausrüstung der Sicherheitskräfte, dass man eben die auch weiterhin gut bezahlt, was ja eine große Rolle zur Motivation dieser Sicherheitskräfte spielt, dann ist es natürlich was scharf kritisiert wird. Aber der Fokus, der liegt, glaube ich, wirklich einfach auf den Alltagsrechten der Menschen. Das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, der da sehr, sehr, sehr viel mehr beschäftigt, im Gegensatz zur iranischen Diaspora, die sowas ja natürlich durchaus sehr viel stärker kritisiert, dass man überhaupt sich mit dem Iran auf irgendwelche Geschäfte einlässt.
Dass jetzt diese 5 US-Bürger ausgetauscht wurden gegen 5 iranische Staatsbürger, ist das auch ein Zeichen für die deutschen Staatsbürger, die im Iran gefoltert und festgehalten werden, zum Beispiel für den Fall Shamat?
Also erstmal muss man ja sehen, dass Kritiker sagen, das ist eine ganz klare Geiseldiplomatie gewesen. Und offensichtlich scheint der Iran damit ja auch ein Stück weit erfolgreich zu sein. Wir hatten ja auch schon im Mai einen Austausch. Da ist beispielsweise ein Belgier und 2 österreichische Iraner und ein dänischer Staatsbürger für einen Iraner in Belgien freigekommen. Das war doch auch sehr aufsehenerregend im Mai. Dieser Iraner in Belgien war wegen Terrorvorwürfen verurteilt. Dann ist es ja so, dass ein Iraner in Schweden im Gefängnis sitzt, einer, der wegen Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Iran zu lebenslanger Haft in Schweden verurteilt wurde. Und vor kurzem ist ja erstmal bekannt geworden, dass seit 500 Tagen ein schwedischer Diplomat, also durchaus auch ein Schwergewicht auf der anderen Seite, im Gefängnis sitzt. Bis jetzt haben wir da an der Stelle noch keinen Gefangenenaustausch gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da möglicherweise jetzt auch etwas bewegen wird. Denn auf andere Weise scheint man Ausländer aus dem Iran offensichtlich aktuell nicht rauszubekommen. Ich glaube, das ist die Erkenntnis des Westens, dass man eigentlich gerade auch keinen anderen Hebel hat. Wir haben ja auch Deutsche bzw. Deutsch-Iraner im Iran im Gefängnis. Nahid Targhavi ist eine Kölner Architektin, die da schon inzwischen seit Jahren im Gefängnis sitzt. Dann Jamshid Shamat, ein Deutsch-Iraner, der überwiegend auch in den USA gelebt hat, der dort seit längerem im Gefängnis ist und im Februar zum Tode verurteilt ist. Seine Familie befürchtet, dass er demnächst hingerichtet werden könnte. Da versucht man bei beiden alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die da rauszubekommen. Aber offensichtlich beißt man an der Stelle auf Granit. Und es gibt jetzt auch noch mal einen dritten, ich sage mal, bekannten Fall, weil es sind noch weitere Ausländer und auch Deutsche wohl im Iran im Gefängnis, von denen wir aber keinen Namen wissen. Aber ein dritter Fall ist jetzt diese Woche erst bekannt geworden, und zwar der Mannheimer Reza Shari, der seit 2 Monaten im Iran festgehalten wird, teilweise wohl auch in Einzelhaft. Und angeblich soll morgen der Prozess gegen ihn beginnen. Er wird beschuldigt, dass er die Proteste im Ausland gegen das Regime im Zusammenhang mit dem Tod von Jina Mahsa Amini organisiert haben soll. Also da gibt es Fälle, aber der Westen ist sich, glaube ich, inzwischen fast bewusst, dass er im Iran eigentlich keinen anderen Hebel hat, als sich offensichtlich auf diese Geiseldiplomatie einzulassen. So werte ich zumindest jetzt erstmal den aktuellen Gefangenenaustausch mit den US-Bürgern und auch denen im Mai.
Also letzten Endes ein gewichtiger Punktsieg für Teheran. Kann man so weit gehen in der Bewertung zu diesem Zeitpunkt?
Also klar, auf der einen Seite haben sie natürlich dafür auch was hergeben müssen, aber man kann sich natürlich auch fragen, warum nimmt der Iran diese Leute fest, unter eben teils auch, wie Kritiker sagen, fadenscheinigen Gründen, nimmt er sie fest, damit er eben etwas in der Hand hat, um seine Leute dann wieder rauszugeben. Also ist dieses Pfand, was er da hat, ist es wirklich ein Verlust für den Iran oder ist es nicht doch eher ein Verlust für den Westen an der Stelle?
Karin, eine letzte Frage habe ich noch. Diese Art von Geiseldiplomatie, die da jetzt möglicherweise einsetzt, könnte das auch Folgen haben im Hinblick auf die Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm?
So schätzen es zumindest einige Experten ein. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, man hat da eine Basis gelegt mit diesem Gefangenenaustausch. Es geht noch nicht darum, dass Vertrauen aufgebaut wurde, aber vielleicht, dass man sich so langsam auf den Weg zu Verhandlungen eben auch über ein Atomprogramm bewegen kann. Ich sage das ganz vorsichtig, ein Atomprogramm, weil ich glaube, das alte wird in der Form nicht mehr wieder belebt werden können. Aber zumindest, dass man einen neuen Weg findet, um eben mit dem Iran darüber zu verhandeln, dass er keine Atomwaffen bauen wird.
Karin Sens, unsere Expertin von der ARD für den Iran. Danke dir und ganz lieben Gruß nach Istanbul ins ARD-Studio. Tschüss.
Dankeschön.
Wir sind ja mit dem Wort Skandal immer schnell dabei, ganz egal, ob das nun angebracht ist oder nicht. Die Schlagzeilen, die uns gerade aus Polen erreichen, die klingen aber tatsächlich nach einem Skandal. Es geht da um die Frage, ob polnische Konsulate hunderttausende Arbeitsvisa für MigrantInnen aus Afrika oder Asien verkauft haben. Die Vorwürfe werden ausgerechnet jetzt bekannt, wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Polen. Und die ganze Affäre beobachtet für uns Polen-Korrespondent Jan Palukat. Hallo erstmal.
Hallo.
Jan, lass uns mal die Details erstmal anschauen. Die Vorwürfe sind ja ziemlich heikel. Es geht also um Korruption bei der Visavergabe. Was liegt denn da bisher vor an gesicherten Erkenntnissen?
Ja, das wüsste man gern, denn es wird ja offensichtlich seit Monaten bereits ermittelt. Und es ist ja interessant, dass diese Dinge jetzt erst ans Licht kamen, nachdem es schlichtweg ruchbar wurde. Wohl auch, weil den Amerikanern einiges aufgefallen ist. Den Amerikanern deswegen, weil anscheinend Menschen ausgestattet ursprünglich mit polnischen Visa dann über Umwege dort nach Amerika geraten ist. Das ist diese angebliche Bollywood-Truppe, über die ja auch einige Zeitungen geschrieben haben, die in Wirklichkeit anscheinend gar keine Talente hatten und entsprechend keine Bollywood-Truppe waren. Deswegen muss man sich einmal auf das beziehen, was polnische Medien glauben herausgefunden zu haben. Da gehen teilweise die Berichte auch sehr weit auseinander. Und das, was da offiziell verlautbart wird, die polnische Seite hat eben jetzt zugegeben, dass es solche Vorgänge gab, einer Visavergabe jenseits der Regeln, womöglich auch mit Schmiergeld in Verbindung. Es scheint dabei darum gegangen zu sein, dass die üblichen Sicherheitsüberprüfungen, wie soll man sagen, überbrückt wurden und eben man durch Geldzahlungen auch eine gewisse Beschleunigung erreichen konnte. So, was da noch alles dahinter steckt, kommt vielleicht irgendwann ans Licht, wird jetzt angeblich aufgeklärt. Man will alle Konsulate durchsuchen. Was momentan sehr, sehr interessant ist, ist, dass die Regierungsseite sehr, sehr bestrebt ist, jeden Eindruck zu vermeiden, dass es sich da um ein Netzwerk handelt, das möglicherweise auch zentral gesteuert ist. Es gab ja den Rücktritt oder die Entlassung eines stellvertretenden Außenministers, der offiziell nicht in diesen Zusammenhang gestellt wird, aber in Medienberichten eben gestellt wird. Und hier wird zurückgewiesen, der Eindruck, der über einige Artikel entstand, dass sozusagen dieser Mann zentral Anweisungen gegeben hat. Hier achtet nicht so drauf, hier macht schneller. Also man bemüht sich auf der Regierungsseite, das so darzustellen, als ob da einzelne Konsularbeamte, vielleicht auch Mitarbeiter von Firmen, die dort angegliedert waren, eben kriminell waren, aber es eben kein Netzwerk ist.
Nun haben wir Zahlen, die schwanken zwischen 200 und Hunderttausenden fraglichen Visa, die da gegen Geld verkauft worden sein könnten. Also die Regierung spricht von 200 Fällen, die Opposition eben von Hunderttausenden. Sei es die eine oder die andere Zahl, das können wir im Moment nicht wahrheitsgemäß feststellen. Aber kann man wirklich glaubhaft davon ausgehen, dass das nicht ein Netzwerk ist, das hinter solcher Korruption dahinter steckt?
Da kommt es dann wirklich auf die Ausmaße an. Diese Hunderttausenden, das sind eben Oppositionsangaben, auch die Angaben oppositionell orientierter Medien. Die offiziellen Angaben gehen eben in eine deutlich andere Richtung. Man muss sich vielleicht mal anschauen, das Gesamtbild. Wir haben eine sehr eifrige Visavergabe in Polen. Interessanterweise auch in großer Zahl an Menschen außerhalb der Ukraine. Also viele Arbeitsvisa wurden natürlich an Ukrainer auch vergeben, aber in einer Größenordnung von wohl so etwa 250.000 in den letzten 3 Jahren auch an Menschen aus weiter entfernten Ländern. Polens Arbeitsmarkt braucht diese Kräfte, diese Arbeitskräfte, die dann tatsächlich auch zu finden sind, wenn man durchs Land kommt, auf Baustellen oder auch in Industriebetrieben. In der Landwirtschaft werden sie gebraucht. Polen ist eines der europäischen Länder, das überhaupt, und das überrascht vielleicht manche, die diese eher migrationsfeindliche Rhetorik im Auge haben, die in der EU in der letzten Zeit am eifrigsten Arbeitsvisa ausgegeben haben. Und es ist natürlich, möchte man fast sagen, so, dass wenn das in einem sehr großen Umfang betrieben wird, es auch viel Missbrauch gibt, dass Menschen zum Beispiel nur vorgeben, Arbeit zu suchen. Der Drang, nach Europa zu kommen, ist ja für viele Menschen, vielleicht auch die Notwendigkeit, nach Europa zu kommen, sehr, sehr groß. Und da werden natürlich auch solche Wege gegeben. Also das Ganze findet in einem größeren Kontext statt. Es gibt auch viele Berichte eben über Tricks bei angeblichen Gastarbeitern. Auch hier sprechen die polnischen Behörden davon, dass sie teilweise Netzwerke von solchen Dokumentenbeschaffern glauben, ausgehoben zu zu haben und dergleichen mehr. Und diese Korruptionsaffäre spielt sich innerhalb dieses Feldes nun ab. Und ich glaube, dass manche Zahlen, die genannt sind, schon deswegen ein bisschen überhöht sein, weil es ja quasi die Zahl der ausgewiesenen Visa schon fast zu toppen scheint. Die meisten Visa, ich wiederhole es nochmal, sind an Ukrainer gegangen. Und hier geht es ja bei den Berichten, und das macht die Sache ja überhaupt so pikant, um Menschen aus Ländern, die eigentlich Polen so offiziell jedenfalls nicht willkommen heißt. Und das ist sicherlich dann eine Größenordnung, die schwer vorstellbar ist.
Also doch eine Kampagne, ein Skandal, der da kurz vor der Wahl heraufbeschworen werden soll. Wäre das deine Einschätzung?
Also ich möchte gerne als Beobachter da neutral bleiben. Wir haben ja auch, glaube ich, in Deutschland war es die Bild-Zeitung gesehen, wo schon es so dargestellt wurde, als sei es gesichert, dass hier sozusagen von Regierungsseite ein schwunghafter Visahandel betrieben wurde. Das mag am Ende so sein. Mir fehlen für solche starken Behauptungen einfach die Erkenntnisse. Und dass mitten im Wahlkampf die Opposition natürlich dieses nicht kleinredet, ist scheint mir auch klar, genauso wie umgekehrt der Peace-Chef Kaczynski ja schon von einem Affärchen gesprochen hat und was ich ganz interessant war, bei einem Auftritt auch sagte, wir haben hier eine kriminelle Spur verfolgt und da stellte sich heraus, dass da auch noch andere Kriminelle waren und so geht eben ein Rechtsstaat vor. Das mal nebenbei gesagt, ist jetzt ein anderes Thema, aber ist ja vielleicht sogar fast schon ein gutes Zeichen, dass es ihm doch wichtig ist, dass Polen als Rechtsstaat bewertet wird, woran man ja gewisse Zweifel haben kann.
Ja, und gut, dass wir es hier noch einmal so einordnen und uns dann einfach bemühen, die Faktenlage zu klären zwischen der einen Seite, die gerne etwas hochkochen möchte, offenbar die Opposition, und die andere Seite, die es eher runterkochen möchte, diesen sogenannten Skandal, den wir zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht so nennen können, weil wir einfach nicht genug Belege und gesicherte Erkenntnisse haben. Das, worüber da aber diskutiert wird im Moment, denn die Vorwürfe sind ja auf dem Markt, da wollen wir schon ein wenig Licht reinbringen. Meine Frage wäre nochmal bei den Konsularbeamten, die jetzt unter Verdacht stehen, dass sie Visa gegen Geld ausgestellt haben. Um welche Konsulate in welchen Ländern geht es denn da?
Also die Vorgänge scheinen wirklich auf der ganzen Welt stattgefunden zu haben. Wir haben polnische Konsulate auf der ganzen Welt und wir haben, das ist keine Erfindung der Peace-Partei, teilweise ein Outsourcing der Visavergabe. Die Regierung legt Wert darauf, dass am Ende dann doch natürlich die Konsule oder die Konsularbeamten entscheiden, aber das Prozedere scheint sehr stark auf externe Agenturen ausgegliedert worden zu sein. Und es kursiert auch ein Bericht, dass die Quelle ist hier die polnische Opposition, das muss man dazu sagen, dass insbesondere zum Beispiel in der Botschaft in Minsk offenbar eine Serviceagentur tätig gewesen sein soll, die letztendlich in Moskau, also in Russland, angesiedelt war und die, wenn diese Darstellung so stimmt, in der Größenordnung 150, 170 Visa an Menschen aus arabischen und afrikanischen Ländern, möglicherweise nicht ganz auf rechtmäßigen Wege, vergeben hat, in praktisch der gleichen Zeitspanne, als wir diese schreckliche Flüchtlingskrise hatten, also die Zeit, als Menschen aus eben diesen Ländern versuchten, mit der Hilfe von Schleusern die polnisch-belarussische Grenze zu durchbrechen und dort häufig das auch mit ihrem Leben bezahlen mussten, beziehungsweise jedenfalls sich in Lebensgefahr begeben haben. Deswegen kursieren jetzt auch in Polen auch humoristische Darstellungen darüber, dass diese Menschen eben ein paar tausend Dollar bezahlt haben und es eigentlich einfacher gehabt haben können, statt dem Schleuser das zu bezahlen. So diese satirischen Darstellungen, hätte man einfach ein bisschen mehr Geld hinlegen müssen und dann hätte man beim polnischen Konsulat die Eintrittskarte bekommen. Mhm. Aber in der Tat ist das natürlich wirklich schon eine große Gefahr eigentlich, auch für den Wahlkampf der Peace. Wir haben ja Mitte Oktober Wahlen, also ist nicht mehr so lange hin.
Ja, ganz wichtiger Punkt noch. Also es könnte an der Glaubwürdigkeit der Peace-Partei kratzen, kurz jetzt vor den Wahlen. Glaubst du, dass es irgendwelche Auswirkungen konkret auf den Wahlausgang gibt? Noch ist die Peace ja stärkste Partei in den Umfragen, die regierende Partei.
Ja, also bisher kommt mir das so ein bisschen, auch wenn solche Vergleiche immer schwierig sind, wie der Trump-Effekt vor. Es gab ja viele Skandale hier, die teilweise auch klarer auf dem Tisch lagen und die abgetropft sind. Wir haben auch jetzt die Beobachtung, dass insbesondere die harten Sympathisanten, die wirklich überzeugt sind, dass das die einzig wahre, richtige Partei ist, das abtun, das nicht wissen wollen oder es als eine Erfindung eben der Opposition darstellen. Es gibt auch ja andere Themen, die hier gerade heiß laufen, was den polnischen Wahlkampf betrifft und die das Thema momentan jedenfalls zu überlappen scheinen. Vielleicht ganz kurz die Erwähnung, dass die Stimmung zur Ukraine sich deutlich eingetrübt hat und da teilweise eine sehr scharfe Rhetorik jetzt auch von der Peace gewählt wird. Das hat nun wieder andere Gründe, weil eine Partei rechts von der Peace unter anderem mit diesem Thema deutlich Punkte macht. Aber deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt sozusagen der Moment ist, der die relativ guten Umfragewerte für die Peace noch wenden kann. Aber sie hat schon seit längerem eben keine Alleinmehrheit mehr. Also sie wird entweder mit diesem rechten Ausleger, mit dem sie nicht zusammenarbeiten will, erklärtermaßen zusammenarbeiten müssen. Oder wir werden eine schwierige Situation haben nach der Wahl, wenn die Umfragen tatsächlich dem entsprechen, was wir dann am 15. Oktober oder spätestens am 16. dann sehen werden.
Eine letzte Frage habe ich noch, Jan, die auch in diesem ganzen Kontext sehr wichtig ist. Es gibt Zahlen aus Brüssel von der Europäischen Union, dass dort schon aufgefallen ist, dass Polen in den letzten 3 Jahren mehr Arbeitsvisa vergeben hat als jedes andere Land in der Europäischen Union. Und du hast selber auch schon gesagt, diese Vorwürfe, die haben eine lange Vorgeschichte. Ist das nochmal ein Indiz, dass an der Geschichte wirklich etwas dran ist?
Naja, das ist jedenfalls ein Indiz, dass zwischen Rhetorik und Realität auch manchmal ein Unterschied klafft. Ich hatte ja eingangs schon angesprochen, Polens Arbeitsmarkt braucht diese Leute, deswegen werden diese Visa vergeben. Es sind eben auch hunderttausende Visa, Arbeitsvisa vergeben worden. Übrigens die meisten keine Schengen-Visa, sondern Visa, die eben berechtigen, im Land zu sein und zu arbeiten für eine Zeit, die wurden zahlreich vergeben. Das steht völlig außer Frage. Und dass da viele auch vielleicht drunter waren, die gar nicht arbeiten wollen, steht auch außer Frage. Das ist ein Problem, das viele europäischen Länder haben. Es wird hier in der Diskussion alles ziemlich durcheinander gewürfelt. Das Außenministerium hat diese Darstellung, man habe so viele wie kein anderes Land ausgegeben, versucht zu korrigieren. Sie haben gesagt, wir haben ganz wenige ausgegeben. Damit waren aber eben Schengen-Visa genannt. Das ist ein relativ kompliziertes Modell, auch die Art von Visa, die ausgegeben werden. Aber Fakt ist, Polen ist momentan europäischer Spitzenreiter in der Ausgabe von Arbeitsvisa. Und inwieweit das im Zusammenhang mit dieser Korruption steht, sei mal dahingestellt, der Arbeitsmarkt hier, die Wirtschaft braucht diese Leute. Es gibt hier Rufe nach viel, viel größeren Zahlen. Die Wirtschaft fordert, dass Polen Hunderttausende teilweise in die Landwirtschaft lässt, in die Baustellen lässt, in die Industrie lässt, weil Polen ja ein ähnliches Problem wie Deutschland mit der Demografie hat und obendrein sehr, sehr viele Polen, viele Hörer werden es wissen und auch die Leute kennen, ja längst in westliche Länder nach Deutschland und anderswohin ausgewandert sind.
Dankeschön, Jan Palukat. Das war spannend, dir zuzuhören. Ich habe viele Parallelen tatsächlich auch nochmal zur deutschen Debatte erkannt, gerade in dem, was du eben zum Schluss noch gesagt hast. Danke dir und weiter spannende Beobachtungen im polnischen Parlamentswahlkampf. Das wird noch spannend bleiben. Tschüss.
Das denke ich auch. Tschüss.
Mit dem Visaskandal in Polen und dem Gefangenenaustausch hatten wir heute 2 starke Themen. Aber was an diesem Tag auch noch wichtig ist, sich über den Tag hinweg entwickelt hat und uns bestimmt noch weiter beschäftigen wird, das ist die Situation in Bergkarabach. Heute hat Aserbaidschan einen groß angelegten Militäreinsatz in der Konfliktregion gestartet. Angeblich, weil zuvor Armenien gegen den geltenden Waffenstillstand verstoßen haben soll. Armenien weist diese Vorwürfe zurück. Das Vorgehen von Aserbaidschan sorgt für viel Kritik. So hat sich unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock geäußert und sie fordert, dass der Beschuss sofort endet. Viel los gerade in der Welt und so konnten wir vielleicht in dieser Folge ein wenig Einblick und Einordnung bieten. Feedback aller Art gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Die Redaktion hatte heute Fanny Buschert und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.